Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Bevor wir jetzt in die heutige Podcast-Folge starten, ein kurzer Hinweis von mir. Die heutige Folge wird von HEP Global inhaltlich sowie finanziell unterstützt. Das hat aber natürlich keinen Einfluss auf unsere Fragen. Wir sind genauso kritisch wie immer und versuchen euch den größten Mehrwert zu bieten. Viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute geht es um das Thema erneuerbare Energien und wie man da als Privatinvestor auch mitverdienen kann. Und dafür habe ich eine Spezialistin zu Gast und zwar die Sabine Spohr. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hi, vielen Dank, dass ich da sein darf, Tim. Danke.
Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Du kommst von HIP Global oder HEP. Ich weiß nicht, wie nennt ihr euch selber und was verbirgt sich dahinter?
Ja, wir nennen uns tatsächlich HEP oder HEP Solar. HEP Global ist das Mutterunternehmen. Wir sagen aber mittlerweile tatsächlich lieber HEP Solar, weil dann weiß man so direkt, was wir machen. HEP ist tatsächlich, die sind die Anfangsbuchstaben unserer Gründer, Hamann, Eitle und Partner. Also wir sind ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen aus Baden-Württemberg. Und ja, Solar sagt einfach alles. Wir sind der Spezialist und Profi im Solarbereich. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich, die Sonne für alle profitabel zu machen.
Sehr cool. Dann wissen wir schon mal grob, was dahinter steht. Vielleicht noch, um dich persönlich auch ein bisschen besser kennenzulernen, was machst du bei HEP und was ist da so deine Rolle?
Ja, also wie gesagt, ich bin Sabine. Ich bin mittlerweile seit über 5 Jahren bei HEP. Ich bin, so man nennt es, Director im Retail Funding Bereich. Das heißt zu Deutsch, wir sind auf der Suche nach Investorengeldern, gerade im Privatanlegerbereich. Und ich arbeite normalerweise hauptsächlich mit Finanzanlagenvermittlern, Beratern, Vermögensanlageberatern, Versicherungsvermittlern zusammen, die wiederum eben unser Produkt oder unsere Investments, die wir anbieten, dann ihren Privatkunden vorstellen und das machen wir dann, indem wir diese dann beraten und schulen und unsere Produkte eben auch anbieten.
Sehr cool. Dann steigen wir an der Stelle doch am besten direkt mal ins Thema ein. Warum sollte man denn überhaupt in Solarprojekte investieren, um das mal ganz grob erstmal voranzuführen?
Ja gut, also grundsätzlich, ich sag immer das Thema erstens steigender Strombedarf. Also wir wissen eins, die Weltbevölkerung, die wächst rasant, ich glaube bis zu 20% bis 2050. Und mit dieser wachsenden Weltbevölkerung geht eins einher, der Energiebedarf. Also der ist ja jetzt schon kaum zu decken, der steigt weiterhin. Und um natürlich die natürlichen Ressourcen zu schonen, braucht es Energie und dann am besten aus erneuerbaren Energien und dafür eben auch aus Bereich Solar. Das Thema Nachhaltigkeit habe ich ja auch gerade gesagt. Solar ist nachhaltig. Wir haben mittlerweile hier eine totale günstige Alternative. Sie schont die Umwelt, sie ist sauber und ja, indem man halt eben da investiert, kann man als Anleger eben, sage ich mal, dazu beitragen, gegen den Klimawandel zu kämpfen und eben umweltfreundlichere Energieproduktion zu haben. Wir haben natürlich auch das Thema Rendite, was natürlich da total spannend ist, weil es halt eben mittlerweile etabliert ist. Die Branche wächst, es werden überall auf der Welt Solarparks gebaut und dementsprechend kann man eben da auch daran profitieren. Und natürlich, ich sage auch immer, Diversifikation des Portfolios ist wichtig. Also beispielsweise eben nicht nur in Immobilien, Aktien oder ETFs zu investieren, sondern eben auch das Beispiel Solarenergie mit aufzunehmen.
Sehr cool. Ja, ist ja auch eine eigene Anlageklasse für sich, die ihre ganz eigenen Prinzipien hat, weil es dann doch häufig auch fixierte Vergütungsverträge gibt, die das gerade als Langfristinvestment dann auch planbar und attraktiv machen. Und deswegen auch da natürlich dann interessant, wie kann ich denn als Privatinvestor da reinsteigen? Natürlich kann ich mir so selber meine private Solaranlage aufs Dach pflanzen. Das bietet ihr jetzt nun aber nicht an. Wie kann man sonst so in Solar investieren?
Genau, ja, du sagst es. Am besten ist es, sich natürlich selbst eine Solaranlage aufs Dach zu bauen. Aber wenn man eben diese vielleicht schon hat oder eben gar nicht die Möglichkeit hat oder auch als Mieter gar keinen Einfluss darauf hat, kann man halt eben auch, gibt es verschiedene Möglichkeiten zu investieren. Und wir haben eben für verschiedene Anleger oder Anlegergruppen verschiedene Möglichkeiten zu investieren. Das ist einmal eben mit einem kleinen Betrag schon in die Anleihe. Das heißt, wir haben eine Unternehmensanleihe, wo wir direkt in das Depot einbuchbar sind. Die Anleihe ist frei handelbar und hat eine Laufzeit von 5 Jahren und kann jederzeit, wie gesagt, eben verkauft werden. Dann haben wir aber auch noch die Möglichkeit, in geschlossene Publikums-IFs zu investieren. Das heißt, wir haben aktuell unseren Solar Green Energy Impact Fund. Hier haben wir die Möglichkeit, als Investor in ein breites Solarpark-Portfolio zu investieren. Das heißt also nicht nur in den einzelnen Park oder nicht nur in die Projektrechte, sondern eben auch in den Sachwert Solarpark. Und da streuen wir dann eben weltweit, also auch nicht nur in einem Land, sondern eben in verschiedenen Ländern. Und hier kann ich schon ab 5.000 € investieren bei einer Laufzeit von 5 Jahren. Und für ganz erfahrene Investoren, also die halt so ein bisschen eine höhere Risikoklasse auch haben, haben wir aktuell zum Beispiel sowas wie ein Single Asset Fonds. Das heißt, hier haben wir ein einzelnes Objekt in Kanada, wo wir dann eben mit den Kunden dieses Projekt umsetzen, bauen und betreiben. Also hier bieten wir halt für verschiedene Investorengruppen auch verschiedene Themen an, wo man investieren kann.
Dann sprechen wir die doch mal der Reihe nach durch. Vielleicht mit der Anleihe angefangen, die sich ja wahrscheinlich davon unterscheidet zu den anderen, dass man hier halt auf der Fremdkapitalseite halt investiert. Wie ist die Anleihe strukturiert und wie funktioniert die sozusagen so? Ist es eine Projektanleihe oder auf das Unternehmen generell?
Genau, also das ist im Grunde genommen ist es ein Green Bond. Das heißt, damit haben wir schon mal das ausgeschlossen, dass wir das für Gelder, das für den Konzern in dem Sinne ausgeben können, dass wir damit den Konzern finanzieren, sondern eben der HEP-Global-Konzern finanziert und entwickelt ja Photovoltaikprojekte in den verschiedenen Regionen und ist daran beteiligt, darunter eben Europa, USA, Kanada und Japan. Das sind so unsere Kernmärkte, in denen wir aktiv sind. Und hier erwerben wir eben die Projekte und Projektrechte und der Green Bond ist halt sozusagen daran investiert die Gelder, um eben diese Solarkraftwerke zu realisieren und in diesen Märkten voranzutreiben. Und während des Entwicklungsprozesses dieser Projekte werden halt eben verschiedene Dienstleistungen benötigt, die sowohl dann eben von den Dienstleistern als auch von der HEP Global Gruppe erbracht werden. Und hierfür werden halt Gelder benötigt. Das umfasst halt eben verschiedene Phasen der Projektentwicklung, von der Planung bis zur Umsetzung. Und das wird dann durch die Anleihe eben über sogenannte Konzerndarlehen in diese Photovoltaikprojekte finanziert. Als weiterer Aspekt kommt dann natürlich auch die Möglichkeit hinzu, dass wir auch schon Anzahlungen für die Komponenten und also für die Beschaffung machen können, damit wir halt sicherstellen können, dass wir also die benötigten Materialien, die Bauteile auch rechtzeitig zur Verfügung haben, um eben unsere Projektpläne einhalten zu können.
Seid ihr dann vor allem eigentlich auf der Projektentwicklungsseite tätig und verkauft dann die Projekte oder werden die dann auch teils in den Bestand überführt und langfristig gehalten?
Genau, also grundsätzlich ist unser Bestreben immer danach, die Projekte langfristig zu halten. Das heißt, wir sind wirklich, also wir fangen in der Projektentwicklung an und bauen die dann auch und möchten die dann auch gerne in unseren eben in den geschlossenen Fonds auch halten. Und das ist dann, kommen wir dann direkt, sage ich mal, in dieses zweite Produkt, was wir haben, den Solar Green Energy Impact Fund, wo wir dann diese Projekte umsetzen, wo wir die bauen, wo wir die dann auch betreiben. Und damit halt eben hier den Investoren eine, sage ich mal, eine geringere Risikoklasse auch zur Verfügung stellen. Sie investieren in einen Solarpark direkt, das sind indirekt Miteigentümer. Und wir haben bei dem Publikums-IF eben, das ist auch ein reiner Eigenkapitalfonds. Das heißt, hier werden die Projekte wirklich nur im Bereich, also in der Bau und in der Finanzierung aufgenommen, also nur auf der einzelnen Projektebene, aber überhaupt nicht auch in dem Fonds im Allgemeinen.
Ist man dann quasi über diesen Fonds, über die ganze Laufzeit beteiligt, also in der Projektentwicklung schon oder erst ab der Bestandsphase sozusagen?
Nein, tatsächlich ist es so, dass man im Grunde genommen am Ende, also wirklich in der Late-Stage-Projektentwicklung, wird der Park angekauft. Das hat natürlich auch wieder Kostengründe. Damit sparen wir uns halt einfach, wenn wir das zu oft in ein anderes Vehikel verkaufen müssten, da fallen natürlich immer wieder Kosten an, wie beispielsweise Notargebühren, Überschreibungsgebühren oder eben auch Steuern in den jeweiligen Ländern, wenn man natürlich in, man weiß das, wenn ich hier eine Immobilie oder eben eine Landfläche veräußere, dann fallen da Steuern an, die ich zahlen muss. Und um das eben zu umgehen, investiert der Fonds in die späte Projektentwicklung, also wirklich, wo wir sagen, wir sind baureif. Und dann werden die Parks recht zügig gebaut und dann betrieben.
Du hast jetzt häufiger mal den Begriff IF erwähnt. Was verbirgt sich dahinter für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen?
Genau, die meisten kennen ja eben unter Fonds, da denkt man immer so an einen offenen Aktienfonds. Wir haben halt einen alternativen Investmentfonds, das heißt, es ist ein geschlossenes Produkt. Ich habe sozusagen, ich beteilige mich eben an einem Sachwert, in dem Fall dem Solarpark. Und ich kann mich in dem Zeitraum, also eben der Laufzeit, aktuell sind das bei uns 5, 10 oder 20 Jahre, auch nicht aus diesem Investment sozusagen verabschieden. Also ich habe eine, geschlossen bedeutet halt eben eine gebundene Laufzeit. Das ist eben dadurch, dass wir in dem Zeitraum keine Liquidität frei halten. Ne? Das ganze Geld der Investoren wird investiert, um den Solarpark zu betreiben. Und dann gibt es eben auch regelmäßig Ausschüttungen, die aus dem Betrieb der Anlagen kommen. Das heißt, der Solarpark, der erwirtschaftet ja oder der produziert Strom und aus diesem Strom, den verkaufen wir. Dadurch gibt es sozusagen dann Ausschüttungen und die erhält dann auch der Anleger jährlich ausgeschüttet.
Wenn man das jetzt auch noch zu dem Single Asset gegenüberstellt und insbesondere, sage ich mal, stelle ich mir da die Frage, gibt es da unterschiedliche Einstiegshürden? Also was für Geld muss man, sage ich mal, mitbringen, um auf diesen verschiedenen Ebenen quasi mitspielen zu können?
Ja, genau. Also wir hatten ja die Anleihe, da kann ich tatsächlich schon ab 1.000 Euro das in mein Depot einbuchen lassen. Also da bin ich wirklich, sag ich mal, starte ich mit einer geringen Summe über eine Laufzeit von 5 Jahren. Wenn ich jetzt bei unserem geschlossenen Publikums IF bin, da haben wir die Hürde von 5.000 Euro. Ne? Das heißt, da sieht man dann, da muss man sich schon mit ein bisschen mehr Geld beteiligen. Das liegt halt einfach daran, dass halt eben auch die Parks grundsätzlich finanziert werden und das eben eine geschlossene Beteiligung ist. Und wir haben dann eben diesen Single Asset Fonds, von dem ich gesprochen habe, dieses Kanada Investment. Da sind wir im semi-professionellen Bereich ab 200.000 Euro unterwegs.
Alles klar. An dieser Stelle möchten wir euch einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen. Und zwar kann man natürlich nicht nur in private Solarprojekte, wie in der heutigen Folge besprochen, investieren, sondern es gibt ja auch noch börsengehandelte Aktien, die das Thema abdecken. Und genau dafür braucht man natürlich ein Depot- und Brokerage-Account. Und dazu kommt unser heutiger Werbepartner Freedom24 ins Spiel. Als europäische Tochtergesellschaft der Freedom Finance Holding Corporation, die im Übrigen auch an der Nasdaq gelistet ist, bietet Freedom24 eine breite Palette an Brokerage-Leistungen für internationale Kunden an. Doch nicht nur das, viele Investoren halten größere Geldbeträge bereit, um sie in den kommenden Wochen oder Monaten zu investieren. Und während sie auf den richtigen Zeitpunkt warten, bleibt das Geld oft ungenutzt auf dem Girokonto liegen. Unterm Strich heißt das, es bringt keinerlei Rendite und liegt nur rum. Und genau da kommt unser Werbepartner Freedom24 ins Spiel. Denn dort erhältst du aktuell lukrative Zinssätze auf dein Kapital. Auf dem Tagesgeldkonto in Euro erhältst du beispielsweise derzeit 3,88% Zinsen und wenn dein Geld in US-Dollar angelegt wird, dann sogar 5,31%. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand. Die Verzinsung beginnt bereits ab einem Mindestanlagebetrag von 150 Euro bzw. US-Dollar. Auszahlungen sind jederzeit möglich. Es erfolgt eine tägliche Zinsgutschrift und das Beste daran, es gibt kein maximales Anlagevolumen. Außer dem Tagesgeldkonto gibt es bei Freedom24 auch ein Festgeldkonto, was dir bis zu 8,76% per annum in US-Dollar und bis zu 6,34% in Euro bringen kann. Wenn du direkt losgehst, dann gehe jetzt auf investor-stories.de/freedom24. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Dann vielleicht gehen wir nochmal über zu den Chancen bei diesen Investments, weil die sind natürlich unterschiedlich. Logisch, der eine kann sich das vielleicht schon herhalten, da eine Seite ist man auf dem Eigenkapital, weil auf der anderen Seite auf Fremdkapital investiert. Wie ist da so das Ertragspotenzial verteilt und wie ist hier gegebenenfalls meine Upside?
Ja, genau. Also im Grunde genommen gibt es, klar, die Anleihe ist ein Zinsprodukt. Also das heißt, da haben wir ganz klar 8% Zinsen, welche halbjährlich ausgezahlt werden. Bei den anderen haben wir Renditemöglichkeiten oder Renditechancen zwischen 5% und 11%. Das heißt, wir sagen, hier sind wir natürlich bei den 5, eben bei dem, sag ich mal, Publikumsbereich, wo wir ab 5.000 Euro investieren, wo wir weltweit streuen. Hier ist natürlich aber auch ein Upside-Potenzial da. Sobald die Parks dann laufen, im Betrieb sind, ihren Strom erwirtschaften und dann können die natürlich auch verkauft werden. Das heißt, im Grunde genommen besteht dann die Möglichkeit, auch davon zu profitieren. Die Anlagen werden über Wert verkauft und dann wird es natürlich auch der Privatinvestor mit daran beteiligt, an dem Erlösen, an den Gewinnen. Das ist immer sehr, sehr spannend, weil im Grunde genommen gerade das Thema Solarpark-Verkauf, das ist, ich sage mal, das ist heutzutage wie die neue Immobilie. Immobilien haben so einen Lebenszyklus, ne? Die werden 5-6 Mal verkauft in ihrem Leben und so ist das tatsächlich aktuell auch mit den Solarparks. Gerade institutionelle Investoren suchen immer nach fertig gebauten Parks, die Strom betreiben, um eben auch ihre CO2-Bilanzen aufzubessern. Und da kommt natürlich dann eben so ein Projektentwickler und Bauer wie HEP ins Spiel, die dann eben die Kompetenz haben, die Erfahrung haben und auch die nötigen Kontakte in den Bereichen und wir können dann eben diese Parks verkaufen. Im Bereich eben diesen Single Asset Fonds, also eben das Canada Investment, was wir haben, da haben wir tatsächlich, gehen wir von aktuell 9% Rendite aus, aber auch hier haben wir ein Upside eben bis 11%, wo wir je nachdem, wenn der Park dann verkauft wird, durchaus noch absolute Renditechancen haben.
Zu jeden Chancen gehören natürlich auch Risiken und da wäre vielleicht interessant, was sind so die jeweiligen Risiken, insbesondere auch, sag ich mal, auch über die Phasen hinweg, weil es sind natürlich unterschiedliche Risiken, die man bei so einer Projektierung hat, als wenn man das Ding jetzt schon aktiv betreibt.
Ja, natürlich. Also grundsätzlich ist es natürlich immer so, gerade wenn du sagst, so auf Projektentwicklungsbereich, wir haben eine sehr, sehr große Projektpipeline, also die beträgt ungefähr über 6 Gigawatt. Und das kann man so sagen, das sind so, ein Gigawatt hat so immer, sagt man, ist ein mittelgroßes Atomkraftwerk. Das heißt, das haben wir sozusagen weltweit in unserer Pipeline, was wir bauen könnten. Die sind unterschiedlich weit fortgeschritten und dementsprechend können wir da auch immer schauen, in welches Investment wir welche Produkte zu welchem Zeitpunkt packen. Das ist natürlich eben der Vorteil, wenn man da sehr breit aufgestellt ist. Grundsätzlich haben wir natürlich das Thema Währungsrisiken. Das dürfen wir natürlich auch immer nicht sagen, dadurch, dass wir in die verschiedenen Länder weltweit investieren, in denen wir tätig sind. Ich habe es schon vorhin mal angesprochen eingangs. Wir sind in den USA, wir sind in Europa, wir sind in Japan, wir sind in Kanada. Das sind unsere Kernmärkte. Und da investieren wir natürlich aber in den jeweiligen Landeswährungen. Das heißt, hier kann es immer zu einem Wechselkursrisiko kommen, was wir natürlich versuchen auszugleichen. Und weil wir natürlich eben schon seit über 15 Jahren dort in den Ländern aktiv sind, haben wir natürlich auch so ein gewisses Erfahrungswerte. Wir können das ausgleichen und wie gesagt, da stehen ja auch immer eben Chancen und gegenüber. Gerade im Bereich Währung, wenn wir die breit streuen. Was wir natürlich eben auch immer haben können, sind Ertragsrisiken. Das ist natürlich klar. Wir setzen auf die Sonne. Wenn wir natürlich dauerhaft Regen haben, dann wird das natürlich mit den Einstrahlungswerten sieht es dann vielleicht nicht ganz so gut aus. Aber ich sage mal so, wir wissen alle, es gibt immer sehr viele Sonnentage mittlerweile und wir prüfen unsere Flächen sehr genau im Bereich, wo wir bauen und wie die Einstrahlungswerte sind und können das dementsprechend auch sehr viel, sehr gut ausgleichen. Politisch und wirtschaftliche Risiken kann es natürlich immer geben oder beziehungsweise auch Veränderungen. Ne? Also wenn sich im politischen Bereich was ändert, kann sich das natürlich auch immer auswirken auf unsere Investments. Aber auch hier sehen wir halt einfach, wie ich schon eingangs erwähnt habe, wir gucken, dass wir in diese politisch und wirtschaftlich stabilen Länder gehen, wo wir auch unsere eigenen Tochterfirmen vor Ort haben. Das heißt, in den USA, in Japan, in Deutschland, in Europa haben wir eigene Tochterfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten, oder wir haben Projektentwickler, wo wir Kooperationen haben, sodass die Mitarbeiter vor Ort die rechtlichen und wirtschaftlichen Situationen kennen und wir dann dementsprechend auch darauf eingehen können. Und bauen. Wenn man baut, hat man immer ein Risiko. Das muss man natürlich auch sagen. Das kennen wir alle. Man hört das von den Immobilien. Es kann immer dafür zu Verzögerungen kommen. Und ich bin natürlich auch immer ein bisschen abhängig. Aber das sind, glaube ich, die gängigen Themen, die wir haben.
Vielleicht noch ein bisschen spezieller dahin gefragt, bezüglich Interessenskonflikte. Wenn jetzt der Fonds beispielsweise ein Projekt aus der Projektierung kauft zu einer späteren Phase und das dann von euch abkauft, wie wird quasi sichergestellt, dass das zu einem für beide Seiten fairen Preis geschieht?
Das ist eine gute Frage und ich finde es auch wirklich gut, dass du die stellst. Wir werden da öfter mal nachgefragt. Das ist natürlich eine Chance und ein Risiko, wenn man das alles so wie wir aus einer Hand macht und das eben nicht, sage ich mal, zwischendrin irgendwo fremd einkauft. Aber wir haben natürlich da Vorgaben. Das heißt, wir werden jedem Projekt, was wir auch innerhalb der Company verkaufen, gibt es ein sogenanntes Gutachten, was extern erstellt wird. Wir brauchen das tatsächlich auch sogar spätestens dann, wenn wir für die Baufinanzierung des einzelnen Projekts ist eine Bankenfinanzierung aufnehmen. Spätestens da sagt immer die jeweilige finanzierende Bank, dass sie auch ein externes Guthaben haben möchte, wo das Projekt beleuchtet wird. Und dann gibt es dann auch nochmal so einen Trittvergleich, Marktvergleich. Das heißt, hier wird der Preis sich genau angeschaut, wie liegen die gerade aktuell und dementsprechend werden wir da, also wird es halt immer geprüft und dann dementsprechend erst dann weiterverkauft. Und manchmal kann es aber auch sein, dass der Drittvergleich ergibt, dass wir extern mehr Geld bekommen würden für ein Projekt oder nicht nur würden bekommen, sondern dass wir das bekommen. Und dann muss man tatsächlich manchmal auch schweren Herzens sagen, okay, dann verkaufen wir es lieber extern, als dass wir es selber weitermachen, damit wir dann eben auch für die Investoren die Rendite mitnehmen können.
Das wäre jetzt auch schon direkt quasi meine Anschlussfrage nämlich gewesen. Wonach entscheidet ihr, sag ich mal, wann ihr auch ein Projekt abverkauft? Insbesondere, sag ich mal, wenn man direkt an den Projekten dran beteiligt ist, ob man das jetzt nach 5, 10 Jahren oder halt auch mehr oder weniger sofort nach der Fertigstellung des Projektes macht, das kann ja einen erheblichen Einfluss haben.
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir immer sehr genau schauen, während der Projektphasen auch, wie weit die Projekte fortgeschritten sind und wann sich ein Verkauf lohnen würde. Gerade im Bereich, sage ich mal, der Privatinvestoren, das heißt, wenn wir wirklich breit streuen, dann ist es so, dass wir natürlich da eine Zielrendite haben. Das heißt, wenn ich die 5 oder die 6 unbedingt für die Privatanleger haben möchte, dann müssen die Projekte auf der drunterliegenden Ebene auch wirklich alle einzeln zusammengemischt irgendwann diese Rendite ergeben. Das heißt, wenn ein Projekt nicht gut genug von der Renditeerwartung ist, dann werden wir das auch nicht reinkaufen in das Portfolio, damit wir einfach auch da sicherstellen können. Und andererseits gibt es beispielsweise eben so ein Projekt wie jetzt unser Kanada-Investment, wo wir das hätten schon letztes Jahr verkaufen können an den externen Interessenten. Wir aber gesagt haben, dieses Projekt birgt einfach so viel Upside-Potenzial, dass wir gesagt haben, hey, nein, das wollen wir mit unseren Kunden selber umsetzen, weil wir dann einfach noch mehr Renditen erwirtschaften können und da unsere Investoren mitnehmen können. Und so werden die halt tatsächlich immer auf den Prüfstand gestellt und dann entschieden, wie wir damit vorgehen. Wir haben auch teilweise Einzelinvestoren, die dann komplette Projekte kaufen. Das muss aber natürlich auch immer mit der Investitionssumme zusammenpassen. Das Projekt und die Investitionssumme, die müssen dann am Ende des Tages übereinstimmen.
Ja, gut, da kommt man mit einem 6-stelligen Betrag wahrscheinlich nicht für so ein Projekt hin. Da muss man dann schon ein bisschen mehr plus Bankfinanzierung mitbringen.
Genau.
Aber umso schöner, sage ich mal, dass man auch mit der Anleihe ein bisschen kleiner einsteigen kann. Und das Schöne ist ja auch, sage ich mal, dass die liquide ist, während man bei den anderen Sachen, hast du ja eben schon erzählt, über Jahre gebunden ist. dafür natürlich aber auch, sag ich mal, ein anderes Chancenverhältnis hat. Weil das natürlich am Ende immer alles von euch gemanagt wird, wäre vielleicht noch ganz spannend, was ist denn eigentlich, sag ich mal, eure Grundstrategie, was unterscheidet euch vielleicht von anderen Betreibern und Entwicklern? Was macht euch sozusagen in dem Sinne besonders?
Ja, also im Grunde genommen ist es tatsächlich so, wir möchten halt gerne Investments für jeden Anlagetyp und jede Anlageklasse bieten. Das heißt, unser Geschäftsmodell ist wirklich darauf aufgebaut, von Anfang bis zum Ende Solarprojekte zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben. Und wir investieren in diesem Fall eben wirtschaftlich investieren in wirtschaftlich und rechtlich stärksten Länder der Welt, wie ich schon gesagt habe, mit eigenen Tochterunternehmen, also vor Ort. Wir sind zukunftsorientiert, wir denken von Anfang bis Ende und wir sind ein unternehmerisches, familiengeführtes Unternehmen, was sich einfach dem Thema Solarparkentwicklung, also das, was ich anfangs gesagt habe, wir möchten die Sonne gerne für jeden profitabel machen, weil wir einfach sehen, dass es das Zukunftsmodell ist. Energie wird benötigt.
Eine Frage hätte ich noch mal zu der langfristigen Stabilität der Erträge. Macht ihr quasi solche Festvergütungsvereinbarungen, also dass ihr euch einen Partner sucht, vielleicht das Power Purchase Agreements, oder vertickt ihr das quasi am Markt? Also wie ist da quasi die Abnahme strukturiert?
Ja, genau. Also das ist von Land zu Land unterschiedlich. Wir haben in Japan zum Beispiel so ein EEG-ähnliches System, also analog zu Deutschland. Das heißt, wir speisen in das Stromnetz ein und bekommen für das Thema, also alles, was nachhaltige Energie ist, bekommt man halt noch einen zusätzlichen Obolus drauf. Und da haben wir halt sozusagen ganz normal, wie ähnlich in Deutschland, eben einen Stromeinspeisetarif, den wir vom Betreiber bekommen. Und in USA beispielsweise ist es so, dass wir über die sogenannten Power Purchase Agreements verhandeln. Das heißt, auch da gibt es meist größere Energieversorger, mit denen wir Stromabnahmeverträge schließen oder aber auch mit Firmen direkt. Das können große Unternehmen sein, die eben sagen, wir brauchen Strom und die dann mit uns direkt ein PPA abschließen. Die sind natürlich auch immer auf mehrere Jahre, so zwischen 10 und 15 Jahre angelegt. Das brauchen wir auch dann für die Bankenfinanzierung. Und die sind sozusagen, ja, mit denen arbeiten wir zusammen. Und auch in Deutschland sehen wir das Thema PPAs, dass es immer mehr kommt. Also wenn wir in Deutschland jetzt natürlich auch ins Stromnetz einspeisen, aber auch hier gibt es jetzt immer mehr durch das Thema eigene Solardächer. Also ich kann ja als Firma mir auch meinen eigenen Solarpark aufs Dach setzen und davon meine Stromerträge sozusagen generieren. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was wir in Deutschland machen. Das heißt, wir geben Firmen die Möglichkeit, auf ihrem Unternehmen, auf ihrem Dach von ihrem eigenen Strom zu profitieren, ohne eben Eigenkapital. Das heißt, auch da bringen wir teilweise das Eigenkapital mit über Investoren und haben halt Pachtverträge. Und auch da läuft es dann so, dass das abgenommen werden kann. Genau.
Sehr gut. Es ist ein wichtiger Punkt, der, sag ich mal, aber auch die Stabilität dieses Geschäftsmodells, weshalb das ja auch häufig in die Infrastruktur-Asset-Klasse eingeordnet wird, weil es halt eine gewisse Grundabnahme oder insbesondere auch staatliche Garantie gibt, sag ich mal, weil es natürlich gewünscht ist von staatlicher Seite, dass es mehr von solchen Strom gibt und dann dadurch eben so Systeme wie EEG entwickelt wurden.
Genau, richtig. Ja, wobei man ja auch sagen muss, also es ist ja nicht nur, dass es staatlich gewünscht ist, wie ich eingangs schon erwähnt habe, der Stromverbrauch, der steigt. Ich meine, wir hören alle, so wie, ne, du machst einen Podcast, Tim, ich bin Podcast-Nutzer, ich höre mir das an, genauso gut streame ich aber auch und verschicke Mails und Nachrichten und Fotos und all das, was wir, sag ich mal, digital ja auch nutzen, benötigt ganz viel Energie. Es muss auch irgendwo gespeichert werden. Speicher benötigen auch wiederum enorm viel Energie. Und das Ganze kann halt einfach auch nicht aus dem Bereich konventionell gedeckt werden. Und ich sag mal, da gibt es halt eben diese Möglichkeiten über nicht nur Solar, es gibt ja auch Wind und Wasser und Sonstiges. Aber wie gesagt, wir haben uns halt eben auf den Bereich Solar spezialisiert. Wir wollen auch nur in dem Bereich dann eben auch so, sagen wir mal, Marktführer sein. Und das ist halt einfach unser USP, genau.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn, um den Klimawandel zu begegnen. Und ja, ich meine, die Stromnachfrage wird ja auch weiter steigen, wenn man sich vorstellt, die ganzen Elektroautos, die zukünftig noch ans Netz kommen. Allein das wird ja schon ein Riesentreiber werden.
Genau.
Ja, nee, dann danke dir, dass du dich den Fragen gestellt hast und einen schönen Einblick in die Welt eines Solarentwicklers und Betreibers gegeben hast und auch vor allem, wie man selber privat daran partizipieren kann. Das Ganze ist natürlich alles keine Anlageempfehlung. Schaut euch doch gerne einfach mal die Webseite an. Die ist natürlich in den Shownotes verlinkt von HEP. Und dort findet ihr dann auch die jeweiligen Produkte und könnt euch da auch über die Prospekte etc. weiter informieren. Und genau. Vielen Dank dir an dieser Stelle und ich glaube, das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich dir natürlich.
Ja, danke Tim. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit dir über Solar Investments zu sprechen und ja, wie gesagt, wir von HEP stehen jederzeit gerne zur Verfügung und gerne einfach melden bei Fragen.
Perfekt. Dann bis denn. Ciao, ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.